Hallo, herzlich willkommen zum Podcast,
Hi.
Cornelia.
Hallo.
Ich freue mich, dass du dir neben deines herausfordernden Berufsalltags Zeit dafür nimmst.
Klar, gerne.
Und laut deiner Webseite ist ja dein Motto einfach zum Erfolg. Und wie definierst du denn Erfolg für dich persönlich?
Für mich persönlich ist es, glaube ich, das ist jetzt die zu komplexe Frage, Raphael. Ich kann es für die Klienten sagen, okay? Für die Klienten würde ich sagen, ist meine Definition von Erfolg, dass wir ihre Ziele erreichen. Und dann ist klar, dass wir die gemeinsam rausfinden, dass nicht ich da eine Idee habe, was für die Leute passt, sondern dass die Leute das selber rausfinden und definieren, was sie erreichen wollen. Und dann ist für mich Erfolg in dem Kontext, wenn wir, ja, wenn wir das hinkriegen und wenn es im besten Fall vielleicht sogar noch leicht geht. Und ich finde immer, das ist der große Vorteil der Hypnotherapie, dass man da tatsächlich die Ziele nicht immer, aber doch relativ oft einfacher und leichter erreichen kann als mit manchen anderen Verfahren.
Wie häufig würdest du sagen, gelingt dir das in einer Psychotherapiesitzung, dass du sagst, ja, die war jetzt erfolgreich?
Also ich würde sagen, in Teilen ziemlich oft. Wobei ich es nicht sagen würde, dass ich dann sagen kann, ich war erfolgreich mit den Klienten. Ich finde, ich freue mich einfach immer total drüber, dass ich sehe, die Leute sind einfach selber so kreativ. Es fällt ihnen auch gerade in den Trance-Zuständen so viel Neues an Lösungsmöglichkeiten ein, sodass ich, glaube ich, tatsächlich bei fast jeder Sitzung immer das Gefühl habe, ja, wir sind vorangekommen, es geht in die richtige Richtung. Also, das würde ich sagen, erlebe ich eigentlich fast immer. Aber wie gesagt, nicht aus eigenem Verdienst, sondern weil ich einfach glaube, die Leute haben es drauf.
Und das ist das Schöne an Hypnotherapie. Also ich habe es auch an mir selbst erfahren, irgendwie, dass man öffnet mit diesen leichten bis vielleicht auch ein bisschen tieferen Trance-Zuständen irgendwie ein Lernfeld, wo Kreativität möglich ist und wo man sich als Therapeutin oder Therapeut auch gar nicht wirklich anstrengen muss. Also man öffnet eigentlich nur dieses Feld.
Genau.
Und
Also, das ist
hält.
natürlich, genau, ich finde, das ist auch für die Therapeuten ein ganz großer Vorteil bei Hypnotherapie. Ich gebe da ja auch oft Seminare zum Thema Spaß bei der Arbeit. Und da kommen dann auch oft eher so die bisschen älteren Semester, ne? Also die wirklich schon ein paar Jahrzehnte den Job machen. Und sie gehen erfreulicherweise immer sehr motiviert raus, weil sie tatsächlich sagen, ja, mit diesem hypnotherapeutischen Handwerkzeug haben Sie auch den Eindruck, es kann auch für Sie leichter werden, eben deshalb, weil es für die Klienten auch leichter wird. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass man mit Hypnose ja nicht nur sozusagen das nutzen kann, was man sozusagen an der Oberfläche der Festplatte gerade parat hat, sondern eben auch die tieferen Schichten. Also alles, was sonst an Erfahrungen da war, was die Leute schon mitgemacht haben und mitgenommen haben in ihrem Leben. Und ich glaube, wenn die aus diesem riesen Pool schöpfen können, geht es einfach leichter. Und auch die Arbeit mit Bildern, denke ich, ist so eingängig, also auch ohne jetzt so formale Trancezustände, dass auch da die Leute einfach ja erfolgreicher werden für ihre Ziele.
Und das ist auch ganz spannend, was du sagst, die Arbeit mit Bildern. Wenn man in einem Coaching oder wenn mir jetzt jemand ein Bild anbietet, okay, ich bin jetzt schon ein bisschen gebahnt, was das anbelangt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch mit Freunden spreche oder so und ich bilde denen eine Metapher an, ein Bild an, dann steigen die sofort drauf ein, oft, obwohl es vielleicht auch ein bisschen seltsam ist, jetzt über sich selbst in einem Bild zu sprechen. Und das
Ja.
ist irgendwie das wieder. Und erlebe ich als sehr,
Ja.
sehr hilfreich.
Ja, genau. Und ich denke, ich werde auch bei Fortbildungen oft erstmal gefragt, ja, ist es nicht seltsam, so zu arbeiten? Oder ich gebe ja auch zum Beispiel Fortbildungen eher so in der Industrie. Das sind eher die Manager, die dann kommen, ja, die dann erstmal sagen, ah, ist das nicht irgendwie komisch? Aber die merken dann eigentlich auch immer ganz schnell, nee, es ist eigentlich extrem naheliegend, mit Bildern zu arbeiten, weil wir einfach sowieso in Bildern denken. Ich denke, das macht uns ja auch die Werbung vor. Da wird ja auch nicht irgendein Inhalt einfach nur auf so einer kognitiven, rein verbalen Ebene präsentiert, sondern
Ja.
Es ist bunt, es werden alle Sinne angesprochen. Das ist einfach das, wie unser Gehirn funktioniert und was für uns total eingängig ist. Und ich finde, gerade die Rückmeldungen von Klienten, die schon viele andere Therapieverfahren auch gemacht haben, das ist ja oft bei den Studien so, da kommen dann eher die Leute, wo die Krankenkasse halt was anderes nicht mehr bezahlt, dann machen sie Hypnotherapie. Und die sagen dann auch immer sowas wie, klar, sie haben von ihren anderen Therapien auf jeden Fall auch dann profitiert. Ich glaube, auch die anderen Therapien sind teilweise auch die Basis schon. Aber dann sagen die ganz oft, ja, mit der Hypnotherapie, da ist es irgendwie so eingängig, es fühlt sich irgendwie so an, als hätte man diese Veränderungen immer schon gemacht. Während sie sagen, bei der Verhaltenstherapie habe ich viele gute Werkzeuge mitgenommen, die funktionieren auch gut, aber ich muss mich immer so am Riemen reißen, damit ich es wirklich einsetze. Oder bei den tiefenpsychologischen Verfahren sagen sie, ja, ich habe viel verstanden, das war auch wichtig. Also ich glaube auch, die anderen Therapieverfahren haben natürlich auch ihr Gutes und ihre Berechtigung. Aber wenn die Leute dann noch so die Hypnotherapie dazu kriegen, dann ist einfach oft die Rückmeldung, jetzt flutscht es irgendwie, jetzt kommt es von innen raus. Und das ist natürlich total schön.
Ja, das ist definitiv auch, was ich erlebt habe mit der Hypnotherapie. Und du hast ja auch gesagt, du gibst Fortbildungen auch in der Industrie für Manager und so weiter. Wie kam es dazu, dass du auch sozusagen in der Industrie Fortbildungen gibst als Psychotherapeutin?
Ich glaube, es kam einfach, weil ich es gerne bunt mag und immer mal wieder mir was Neues suche. Und ja, ich tue mir einfach immer wieder gerne neue Arbeitskontexte auf. Und dann hat sich einfach zufällig ergeben, dass ich ein Bekannten getroffen habe, der gemeint hat, sie bräuchten da dringend noch mal Trainer, und dann habe ich angefangen, da einfach ab und zu mal einzuspringen und habe gemerkt, dass es mir auch großen Spaß macht und dass die Leute auch dort eben sehr viel mitnehmen können, wirklich begeistert sind von dem, was man ihnen geben kann.
Baust du das dann auch anders auf? Also wie kann ich mir das vorstellen? So Hypnotherapie für Management?
Naja, ich habe zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen ein Seminar gegeben, da ging es einfach um Stressbewältigung. Und da kann man natürlich ganz, ganz viel hypnotherapeutische Techniken einbauen. Also erstens mal, weil Hypnose sowieso ja automatisch fast mit Entspannung einhergeht. Das können die natürlich super brauchen. Aber dann eben auch für Zielerreichung, indem man imaginiert, wie kann es sein, wenn es gut läuft. Oder auch sowas wie Glaubenssätze, so innere Antreiber, die einen totalen Stress machen, kann man ja auch hypnotherapeutisch ganz toll bearbeiten. Von daher habe ich mich auch selber gewundert, wie therapeutisch das dann teilweise auch in dem Bereich wird. Aber wie gesagt, die Teilnehmer nehmen extrem viel mit und sind wirklich begeistert davon.
Super, super. Ja, wann und wie bist du denn eigentlich das erste Mal auf Hypnotherapie gestoßen?
Oh, das ist schon eine Weile her. Das war ja relativ früh im Studium eigentlich, weil der Doc Rebensdorf eben bei uns die Professur hatte und ein ganz netter und beliebter Prof war. Und irgendwie habe ich dann mitbekommen, dass man dann mit dem Studentenrabatt da so eine Ausbildung machen konnte. Und dann habe ich das angefangen und habe eigentlich schon beim Einführungsseminar gemerkt, dass es total mein Ding war.
War das das Einführungsseminar zu dem Curriculum Klinische Hypnose?
Genau, ja, genau.
Und da warst du dann drinnen, das hat dir sofort von Anfang an getaugt. Und wo war der Moment, war das dann auch der Moment, wo du gesagt hast, ja, das ist die Therapierichtung, die ich in Zukunft auch praktizieren will?
Ja, ich glaube schon, wobei ich sicher damals, ja, kann jetzt nicht hell sehen, ja, ich konnte nicht wissen, wie wichtig es mir werden würde. Und ich habe da auch parallel, glaube ich, ja, genau, schon die systemische Ausbildung gemacht und dann die Weiterbildung nochmal zur systemischen Supervisorin. Und gut, ich würde mal sagen, es hat sich dann mit der Zeit rauskristallisiert, dass ich einfach einen Eindruck hatte, mit der Hypnotherapie, da kann ich einfach am allerbesten arbeiten. Also andere Sachen fließen natürlich immer auch mit ein, ganz klar. Aber die Hypnose ist schon voll mein Ding.
Ich habe auch mal gehört, dass die Hypnotherapie ist am besten auch integrierbar. Also man kann jede Therapierichtung machen und aktiv
Ja,
praktizieren und gleichzeitig
ja.
Hypnotherapie integrieren und dass das auch eine Stärke ist, was mir auch richtig taugt, dass das so ein integraler Ansatz ist.
Ja, das finde ich auch ziemlich genial. Also ich denke für meine eigene Arbeit, dass man einfach sagen kann, man kann das wirklich mit vielen kombinieren, aber auch gerade im Fortbildungsbereich, da kommen ja dann viele Therapeuten halt aus unterschiedlichen Richtungen. Und auch da sind eigentlich die Rückmeldungen immer, dass sie nach so einem 2-Tages-Einführungskurs sagen, ja, sie können sich super vorstellen, dass sie das mit dem, was sie bisher schon gemacht haben, sehr gut kombinieren können. Es gibt ja diesen Spruch, die Hypnotherapie ist die Hefe im Therapieprozess und genauso empfinde ich es auch immer. Ich denke immer, klar, man kann Brot auch ohne Hefe backen, aber dann wird es vielleicht eher so ein bisschen, naja, vielleicht nicht ganz so fluffig und geht nicht so leicht runter, während ein Brot, das richtig schön aufgegangen ist und luftig ist und ja, sieht gut aus, schmeckt lecker und ist irgendwie auch leichter zu essen, ne?
Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Hypnotherapie noch nicht so gut kennen, was würdest du sagen, macht denn Hypnotherapie zur Hefe des Therapieprozesses?
Ich glaube, dass die Hypnotherapie an den Stellen ansetzt, wo Leute sowieso schon ihre eigenen Hilfsmöglichkeiten und Ressourcen haben. Also, dass im Prinzip ja die Hypnotherapie alles das nutzt, was Menschen ohnehin schon nutzen, wenn sie sich irgendwie selber helfen wollen. Also sowas wie sich irgendwo hin imaginieren, in die Zukunft, in eine Vorstellung, die einem gut tut, machen Menschen ja auch ohne therapeutische Vorbildung schon ganz von alleine. Oder auch eben gerade die Arbeit mit Bildern. Ich denke, unser Gehirn denkt in Bildern und die Hypnotherapie dockt an der Stelle einfach nur an dem an, was sowieso schon da ist. Oder du hast ja zum Beispiel auch vorher gesagt, Metaphern, wenn man die jetzt nutzt im Gespräch oder in der Therapie. Da denke ich auch, der wichtigste Teil daran ist eigentlich nicht selber jetzt eine Metapher anzubieten, sondern einfach nur aufzugreifen, mit was für Metaphern die Klienten ja schon kommen. Und da kann man ja total viel draus machen. Also sowas wie, wenn die Leute sagen, ich sitze in der Scheiße, ich bin im Hamsterrad, sind ja alles Metaphern, die man super aufgreifen kann. Also ich denke, die Hypnotherapie bietet, dass sie einfach an das andockt, was die Leute schon bringen und genau das nutzen kann.
Und in dem hat sie auch irgendwas sehr, sehr Kreatives und Spielerisches.
Genau, und ich bin auch immer wieder wirklich absolut begeistert von der Kreativität der Klienten. Also teilweise wird dann so gefragt, na ja, dann sitzen die rum, haben die Augen zu, ist das nicht irgendwie sehr passiv? Ja, was machen die da überhaupt? Aber ich finde, es ist genau das Gegenteil, das ist ja der Fall. Die Leute sind ja so unglaublich kreativ, wenn die dann nach einer Trance erzählen, was sie alles erlebt haben, was sie für Lösungen gefunden haben oder auch müssen ja auch nicht diese expliziten Trancen sein, auch wenn es einfach mehr im Dialog stattfindet und die Leute wacher sind sozusagen, finde ich das immer wieder absolut faszinierend. Die Leute kommen auf so tolle Ideen, sind so kreativ, das ist, finde ich, einfach wahnsinnig schön.
Ja, und das macht wahrscheinlich dann auch die Leichtigkeit ein bisschen aus, die man im besten Fall als Hypnotherapeutin oder Hypnotherapeut empfindet.
Ja, auf jeden
Und
Fall.
ja, jetzt hast du dich ja auf das Thema Raucherentwöhnung in der Hypnotherapie spezialisiert. Ich glaube, du
Ja.
hast zu dem Thema sogar promoviert.
Ja,
Und
ich habe erst so zufällig die Diplomarbeit gemacht und weil es so
Ach,
schön war, dann die Promotion und dann hat der Dirk Rebensdorf gemeint, da komm aus der Promotion, da machst du in 4 Wochen ein Buch und es war auch nach 4 Jahren echt fertig und kürzlich habe ich jetzt das zweite Buch dazu geschrieben. Ja, ist auch ein schönes Thema. Die Raucher sind sehr nette Klienten, sehr gesellig, sehr kommunikativ.
wie kam das dazu, dass du dich auf dieses Thema spezialisiert hast?
Also tatsächlich per Zufall würde ich mal sagen, die Diplomarbeit war ausgeschrieben und dann habe ich das gemacht mit der Angelika Schlaub zusammen, die jetzt in Bielefeld die Professur hat. Und ja, es hat gut geklappt, wir hatten viel Spaß, dann dachte ich, naja, dann machst du da weiter. Und ich glaube, was ein entscheidender Faktor war, war erstens, es hat einfach so gut geklappt, die Erfolgsquoten waren sehr gut, das war natürlich sehr motivierend. Und das zweite Wichtige war, die Raucher waren so nett. Also mir hat es speziell in Gruppen sehr viel Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten, weil wie gesagt, die unterstützen sich toll, die sind mega kommunikativ, haben tolle Ideen. Also es ist einfach sehr angenehme Klientel, würde ich sagen. Und ich glaube, deswegen bin ich so dran geblieben.
Und ich glaube, du hast auch in einem Video erwähnt, dass die Hypnotherapie neben der Verhaltenstherapie, die also eine der einzigen Psychotherapieformen ist, die in den Leitlinien der AWMF, also die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften, also dass von dieser Gesellschaft die Hypnotherapie neben der Verhaltenstherapie zur Rauchentwöhnung empfohlen wird. Was
Genau,
macht
ja.
denn deiner Meinung nach die Hypnotherapie da besonders geeignet, um die Rauch, also um an um also für das Thema Rauchentwöhnung?
Ich glaube, es ist nicht unbedingt, dass die Hypnotherapie für die Raucherentwöhnung ganz besonders gut geeignet ist. Die Hypnotherapie ist, glaube ich, generell einfach sehr gut geeignet, aber die Raucherentwöhnung hat deswegen eine Empfehlung in dem Bereich, weil es da einfach schon die besseren Studien gibt zu dem Thema. Aber ansonsten denke ich, sind es die gleichen Mechanismen. Ich glaube auch, dass Hypnotherapie sehr gut geeignet ist zur Depressionsbehandlung oder für andere Störungsbilder. Und wir haben dann auch weitergemacht mit weiteren Studien. Da gab es jetzt ja die große MEG-finanzierte Studie zum Thema Depression und Hypnotherapie. Und wir machen jetzt gerade weiter mit einer Angststudie. Also ich denke, die Hypnotherapie ist einfach, wie gesagt, generell ein ganz tolles Verfahren und nicht nur für die Raucherentwöhnung, aber in der Raucherentwöhnung ist die Studienlage einfach schon besser.
Okay, daher rührt das. Und du hast auch ein Buch geschrieben, ich glaube, das heißt 66, hilf mir mal kurz weiter, 66, es sind auf jeden Fall 66 Trancen drinnen, um eine Rauchentwöhnung
66
abzulösen.
Intervention für Freiatmer, genau.
Für Freiatmer, ja, super.
Genau.
Und, was ist in diesem Buch, wem kannst du dieses Buch empfehlen und was macht dieses Buch besonders? Weil du hast ja schon ein Buch zur Raucherentwöhnung geschrieben. Was ist das Thema des zweiten Buches?
Das zweite Buch ist noch praxisnaher als das erste. Und ich habe im zweiten Buch einfach noch die Erfahrungen der letzten 10 Jahre zusammengetragen. Es sind einfach viele, viele Geschichten drin, die Raucher mir selber erzählt haben, wie sie sich weiterhelfen, viel, was ich von Kollegen auf Tagungen und so weiter mitbekommen habe und natürlich alles, was ich selber in der Zeit weiterentwickelt habe. Und das Buch ist, würde ich mal sagen, maximal praxisnah aufgebaut. Also es ist immer zu unterschiedlichen Bereichen, die in der Raucherentwöhnung eben eine Rolle spielen können, wie überhaupt mal anfangen aufzuhören, dann ganz wichtig die Ambivalenzphase, dann schließlich am Ende so der endgültige Abschied und sind ungefähr, glaube ich, 15 verschiedene Themen. Und zu jedem Bereich gibt es dann eben unterschiedliche Trancen, die dann auch im Wortlaut im Buch drin sind. Ist jetzt nicht so gedacht, dass man die vorlesen sollte, weil Hypnotherapie ist jetzt nichts, was man wie ein Rezeptbuch irgendwie verwenden kann, von wegen ich verabreiche jetzt diese Trance und dann wird der Klient rauchfrei. Aber es ist oft, glaube ich, ganz sinnvoll, sich einfach auch eine Orientierung zu holen in Bezug auf bestimmte Formulierungen, wie die genau aussehen können. Von daher finde ich das mit dem Wortlaut, ist, glaube ich, einfach oft für Therapeuten ganz hilfreich. Und aber die Idee ist natürlich dran, selber entsprechend zu variieren, ganz klar. Und für die, die nicht so gerne lesen, eher auditiv orientiert sind, gibt es die Trancen auch alle bei mir auf der Homepage. Da kann man die sich auch noch runterladen.
Ich habe auch
Also zum
gesehen, es gibt
Anhören dann.
eine Test-Trance, also eine Trance aus diesem Buch, die du aufsprichst, die man sich auf deiner Webseite anhören kann. Die habe ich mir auch angehört. Und was ich da auch toll fand, ist halt die Bilder und Vorstellungen, die man da mitbekommt. Also egal, wie man es dann formuliert, im besten Falle seine eigene Art und Weise, war das ein schönes Bild da? Das war das Bild mit dem Baum, der verwurzelt ist,
Ah ja,
dann die
okay. Ja.
Jahreszeiten. Das war richtig gut.
Schön, ja.
Vielleicht ein Gedankenspiel. Also, wenn du heute die Zeit zurückspulen könntest und wieder 25 wärst, worauf würdest du heute als 25-Jährige besonders achten?
Naja, wenn ich so zurückdenke, als ich 25 war, da hatte ich zwei kleine Kinder. Und ich glaube, ich habe besonders auf meine Kinder geachtet und ich glaube, das würde ich auch wieder machen.
Ja. Und warst du da noch in deinem Studium? Hast du da gerade promoviert oder warst du da auf Pause oder?
Nee, da habe ich, ich habe praktisch die Kinder direkt nach dem Abi gekriegt und dann war ich erst mal 2, 3 Jahre oder so ganz zu Hause mit denen. Mit 25 habe ich, glaube ich, gerade erst so angefangen zu studieren. Ja, da war ich noch nicht so wahnsinnig weit. Da war ich, ja, ich glaube, da habe ich gerade so Vordiplom gemacht, so um den Dreh rum.
Und wenn du da jetzt sozusagen nochmal am Anfang oder Mitte deines Studiums wärst, worauf würdest du da jetzt achten?
Vielleicht würde ich versuchen, ein bisschen öfter an der Uni zu sein, weil ich tatsächlich mit meinen Kindern in der Hauptsache mich dann halt nachts auf Prüfungen vorbereitet habe und tagsüber gab es damals einfach noch nicht so tolle Kinderbetreuung, so dass ich dann eigentlich recht wenig Zeit an der Uni verbracht habe und ja, wie gesagt, eher nachts aus Büchern gelernt habe und tagsüber war ich halt mit den Kindern unterwegs. Da waren die Kindergartenzeiten damals ja noch so um 12 Uhr war der Kindergarten halt aus. Und da war die Vorlesung nicht unbedingt aus. Von daher, ja, doch, vielleicht hätte ich versucht, mir das ein bisschen so zu organisieren, dass ich ein bisschen öfters an der Uni gewesen wäre, weil ich tatsächlich immer zu den Prüfungen noch nicht mal wusste, wie mein Prof aussieht. Da muss ich immer vorher erst mal recherchieren, damit ich den erkenne. Also vielleicht würde ich das ein bisschen anders machen. Aber ansonsten glaube ich, wäre ich eigentlich so schon ganz zufrieden, inklusive aller gemachter Fehler. Ich weiß nicht, ob ich sie unbedingt hätte anders machen wollen, die Fehler.
Ja, das ist ja ganz witzig mit also sogenannten Fehlern, dass am Anfang bereut man es vielleicht ein bisschen und dann vergehen die Jahre und dann denkt man sich, ja, die Fehler, die waren schon wichtig irgendwie.
Genau, ich glaube, auf die würde ich auch ungern verzichten, ja.
Und das klingt ja auch nach einer sehr herausfordernden Zeit, also zwei kleine Kinder und nebenbei Studium, nachts dann vorbereiten auf Prüfungen. Wie hast du denn in dieser Zeit auf die Life Balance, also dafür gesorgt, dass du dich auch immer wieder mal entspannst und zu deinen, ja, auf deine Bedürfnisse schaust?
Da weiß ich jetzt nicht, ob ich da so das wahnsinnig tolle Beispiel dafür bin. Also mir persönlich geht es einfach so, ich habe schon immer einfach gern und viel gearbeitet, weil es mich einfach schon immer begeistert hat. Ich habe auch gerne die ganze Nacht durch gelernt damals, weil ich die Sachen einfach so spannend fand. Der Schlaf ist dann ein bisschen zu kurz gekommen, aber ja, ich kann mich im Schlaf, glaube ich, auch schnell und tief entspannen. Und von daher hat man das dann, das kann man auch nur mit 25, mir hat es damals gereicht, nur jede zweite Nacht zu schlafen in Prüfungszeiten. Ich habe immer eine Nacht durchgelernt, die zweite Nacht habe ich gepennt. Und das war eigentlich so meine Entspannungsmethode. Und dann, ja, ich glaube, es war das, was ich jetzt immer noch habe. Ich finde einfach die Sachen immer so aufregend. Und das, ich glaube, das ist meine Work-Life-Balance. Wenn du immer das Gefühl hast, du machst lauter Sachen, die du wahnsinnig toll findest, dann musst du dich davon eigentlich auch nicht so arg erholen.
Ja, das ist spannend, ja. Das merke ich auch bei mir, dass wenn ich was mache, was ich nur widerwillig mache, dann
Ja, das
brauche ich
braucht viel
mehr
mehr Energie.
Erholungszeit, wesentlich
Ja,
mehr Erholungszeit.
ja.
Das mache, wo ich richtig Bock drauf habe, dann ist es auch egal, wenn ich es mal am Wochenende mache oder wenn ich mal in die Nacht ein bisschen reinmache.
Genau.
Ja, ach, spannend.
Also ich habe mir das tatsächlich auch abgeschminkt, so eine strenge Trennung zwischen Beruf und Privatem zu haben. Also mir macht es nichts aus, sonntags morgens um 6 aufzustehen und schon mal 2 Stunden was zu arbeiten, bevor die Familie aufsteht. Oder ich nehme dann aber auch meine Kinder jedes Jahr zu Tagungen mit und dann gehen die eben auch mit in die Workshops. Also bei mir, ich weiß ja, dass man das offiziell nicht so machen sollte, aber bei mir läuft so und ich habe eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht, mit dieser Durchmischung, weil ich denke, wie gesagt, mir macht die Arbeit so viel Spaß und ich finde es so spannend und ja auch toll zu sehen, wenn die Kinder dann auch schon sagen, ja, sie gehen in den Workshop über Angststörungen und sagen dann zwar hinterher, sie haben eigentlich nicht wirklich verstanden, was da abging, aber irgendwie war es schon spannend. Ist ja auch schön.
Demonstration war spannend.
Ja, die sind auch schon selber dann öfter als Demo-Patienten unterwegs gewesen, wenn es dann irgendwie Kindertherapeuten sind. Die freuen sich natürlich immer, wenn man ihnen Kinder mitbringt, mit denen sie dann die Demo machen können. Von daher.
Ja, spannend. Dann, du machst ja nicht nur Psychotherapie jetzt, also Raucherentwöhnung. Du arbeitest ja auch an der Tübinger Erstaufnahmestelle, und kümmerst dich da um geflüchtete Frauen.
Genau,
Und
ja.
In einem Interview, das ich gelesen habe von dir, da meintest du, ich hatte noch nie so einen harten Job, aber auch noch nie einen, der mich so glücklich gemacht hat.
Ja, ist immer noch so.
Ist immer noch so. Und
Auf jeden
was war
Fall.
der Moment? Was war so der Moment, an dem du dich entschieden hast, die geflüchteten Frauen in der Erstaufnahmestelle psychotherapeutisch zu betreuen?
Ich habe es eigentlich gar nicht entschieden. Es hat sich so ergeben. Aber als ich dann dort war, wurde mir, glaube ich, ich glaube, nach 2 Stunden war mir schon klar, dass ich da nicht mehr weg will. Also, und zwar deswegen, weil ich das Gefühl hatte, es ist so bitter, bitter nötig, dass jemand sich um die Frauen kümmert und mit denen arbeitet. Und es ist aber, das ist dann wiederum der Teil, der so glücklich dran macht. Es ist so total hoch sinnvoll. Und ja, man kriegt einfach auch von den Frauen immer die Rückmeldung, wie wichtig das ihnen ist, dass es mal jemand gibt, der ihnen zuhört, dem sie ihre Geschichte erzählen können. Ja, das ist der Teil, der so wahnsinnig sinnvoll ist und ich glaube, dadurch so glücklich macht. Und
Was
deswegen,
macht,
ja.
also ich kann es mir schon ein bisschen vorstellen, also oder vielleicht auch gar nicht vorstellen, aber was macht die Arbeit hart?
Also die Geschichten, die einem alleine geflüchtete Frauen aus Afrika erzählen, die kann man sich eigentlich hier in Deutschland, glaube ich, fast gar nicht vorstellen. Also ich glaube, der beste Vergleich ist, an sowas zu denken, was wir manchmal in der Presse hören, was weiß ich, Natascha Kampusch jahrelang eingesperrt und so weiter. Oder jetzt hier der Junge in Staufen, der von den eigenen Eltern missbraucht worden ist über Jahre. Also ich würde mal sagen, diese Art von Geschichte, von ganz, ganz schrecklicher Geschichte, ist was, was man eben in der Erstaufnahmestelle dann nicht einmal hört, sondern von fast allen. Und da wohnen, also in wechselnder Besetzung, sind da immer so grob 200 Frauen. Die werden auch teilweise auch immer wieder weiter transferiert, also es kommen neue nach. Aber die Geschichten, also halt wirklich als von Kleinkind auf sexuell missbraucht in der Familie, was bei denen noch dazu kommt, dann ganz oft Genitalverstümmelung. Die werden dann auch nicht nur einmal beschnitten, sondern immer wieder. Die werden wirklich wie Sachen behandelt. Also erst verstümmelt, dann nochmal extra zugenäht, dann halt für die Hochzeitsnacht wieder aufgetrennt, dann wieder frisch zugenäht. Die werden behandelt wie Dinge und haben dann zumindest das Gefühl, dabei völlig ihre Würde zu verlieren. Wobei ich finde, sie haben ihre Würde zum Glück immer noch, aber es ist wichtig, ihnen das auch zu zeigen.
Ja, der Menschenrechte, erster Absatz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wie
Genau.
schaffst du es, unter diesen harten Geschichten, da dich wirksam oder da eine Psychotherapiesitzung zu machen, wo du dich wirksam erlebst, wo du die Therapiesitzung auch als wirksam und hilfreich erlebst?
Also ich glaube, das, was ich da mache, kann man eigentlich gar nicht als normale Psychotherapiesitzung sich vorstellen, weil der Kontext einfach schon völlig anders ist. Es geht ganz viel darum, dass die Frauen einfach unter extremem Zeitdruck sind, Bescheinigungen für die Behörden brauchen und so weiter. Dass dann, ja, dass es einfach ganz akute Sachen gibt, wie zu gucken, wenn ein Kind auf der Flucht verloren gegangen ist, übers Rote Kreuz zu suchen, wo kann das geblieben sein, sowas. Von daher, also es hat mit dem, was wir normalerweise unter einer Psychotherapiesitzung uns vorstellen, überhaupt nichts zu tun. Das ist ja dann auch in der Regel so, dass man eigentlich eher keinen Dolmetscher hat. Und also die Frauen sprechen Englisch oder Französisch, spreche ich auch beides einigermaßen, aber manchmal ist das dann auch nicht deren Muttersprache zum Beispiel. Dann ist sowieso eher Verständigung mit Händen und Füßen angesagt. Also ich habe immer das Gefühl, um was es eigentlich geht, ist denen Hoffnung zu geben, ihnen zu vermitteln, dass man sie als Menschen sieht. Also ich glaube eigentlich, das hat ein großer Heiler vor 2000 Jahren am besten auf den Punkt gebracht. Glaube, Liebe, Hoffnung ist das, um was es da geht. Denn das zu vermitteln, oft mehr nonverbal durch Umarmungen als verbal. Die Frauen sind ja auch in der Regel dann vom Menschenhandel betroffen, wurden gezwungen, sich zu prostituieren. Und damit sind sie in ihrer Heimat praktisch Unberührbare oder auch die einfach die vergewaltigten Frauen sind, wenn die Sex hatten, ohne verheiratet zu sein, auch wenn es aufgrund von Vergewaltigungen war, dann gelten die praktisch als Aussätzige. Die fasst auch keiner mehr an. Die sind damit, das ist also gleichgestellt mit Prostituierten, sind eine Schande für die Familie. Also die dann einfach wieder in den Arm zu nehmen und das gerne zu machen, weil ich sie auch wirklich sehr gerne mag und sehr schätze, die Frauen, das ist, glaube ich, das, was da wichtig ist. Und das Schöne ist tatsächlich, wo ich auch immer wieder ja drüber staune, wie fähig diese Frauen sind, dass sie es auch bemerken. Ich denke, jemand, der sein ganzes Leben lang eigentlich nur wie Scheiße behandelt wurde, der hätte ja auch allen Grund, extrem misstrauisch zu sein und es vielleicht auch gar nicht mitzubekommen, wenn jemand anders mal nett zu ihm ist. Aber ich habe das Gefühl, die Frauen sind erstaunlicherweise auch so offen, dass sie das dann mitkriegen und mir sagen, das hat jetzt gut getan. Und sie sind so mutig, ihre Geschichten zu erzählen, obwohl sie oft sagen, ich kann das eigentlich in meiner Heimat niemand erzählen. Die Leute würden mich nur auslachen oder würden eben sagen, du bist selber schuld, dass dir das alles passiert ist. Und sie sind so mutig und erzählen es dann trotzdem. Und sie sind so stark. Also ich bewundere diese Frauen wirklich sehr. Ich finde, man kann extrem viel über Resilienz lernen. Es sind wirklich starke, bewundernswerte Menschen, die da zu uns kommen. Und schrecklich traurig dran ist einfach nur, wie schlecht sie bei uns behandelt werden und dass die meisten von ihnen sofort einen negativen Bescheid kriegen. Das ist das wirklich Schlimme an der Arbeit. Die schlimme Vergangenheit ist nicht das Schlimme, aber das, was weiter passiert, ist wirklich schrecklich.
Also dass es hart ist, die Arbeit, und aber trotzdem, sie macht dich glücklich. Und was halt dann wirklich so das Schlimme dran ist, dass sie dann in Deutschland, beziehungsweise in Österreich oder der Schweiz, wird es wahrscheinlich nicht viel anders sein, dann auch nicht gut behandelt werden.
Ja. Das ist wirklich
Beziehungsweise.
extrem traurig dran. Aber wie gesagt, das Schöne an der Arbeit ist, man kann so viel darüber lernen, wie resilient Menschen sind. Auch Menschen, die fast keine Schulbildung hatten oder so. Irgendwie graben die noch Ressourcen aus. Ich glaube natürlich auch, die, die bei uns ankommen, sind die besonders starken. Die anderen werden es einfach nicht geschafft haben. Die sind vermutlich gestorben. Aber von den Frauen kann man wirklich extrem viel lernen. Und ich glaube, das Schöne an der Arbeit ist einfach der Sinn. Denn es macht, wenn die Frau dann sagt, Mensch, du warst jetzt mal die Einzige, die in meinem ganzen Leben einmal nett zu mir war, dann bin ich darüber ganz glücklich, auch wenn ich weiß, ich habe die vielleicht nur 20 Minuten gesehen und sie wird danach zurückgeschickt und das Leben wird schrecklich weitergehen, wenn es überhaupt weitergeht. Aber dann denke ich, für die 20 Minuten hat es Sinn gemacht. Ich denk dann immer, es ist ganz, ganz kleines Licht im Dunkeln, auch wenn es ganz winzig ist, ist es besser als totale Dunkelheit.
Wow, also mega Respekt da vor deiner Arbeit,
Ja,
die
nicht
sehr
vor der
wichtige.
Arbeit, vor den Frauen sollte man Respekt
Vor
haben.
den Frauen, ja. Ja, und auch faszinierend, also ja, wie sie diese Stärke und diese Resilienz
Ja, das ist wirklich extrem
haben.
schön zu sehen, ja.
Ja, eins vielleicht noch. Ich habe dich jetzt mehrmals gefragt, so wie kamst du zur Hypnotherapie, wie kamst du zur Rauchentwöhnung, wie kamst du dazu, dass du mit geflüchteten Frauen gearbeitet, also jetzt arbeitest. Und deine Antwort war oft so, das hat sich so ergeben, so du warst bereit, es gab die Gelegenheit und du hast sie ergriffen. Was kannst du denn jungen Menschen raten, um den Boden für solche Gelegenheiten, für solche vielleicht auch Zufälle, zu bereiten?
Ich würde sagen, einfach die Augen offen zu halten und dann im richtigen Moment auch zuzugreifen. Also bei mir war es eigentlich so, ich glaube, ich habe mich noch nie irgendwohin beworben oder so. Es waren immer Sachen, die sich eben ergeben haben. Aber ich glaube, wesentlich ist auch wirklich dann an der Stelle zu sagen, ja, passt. Und da, ja, glaube ich auch wiederum, dass es sehr gut ist, sich da auf seine Intuition zu verlassen und dann das zu machen, was sich passend anfühlt. Ich glaube, da ist wiederum das innere Wissen sehr schlau und wiederum auch oft schlauer als das, was wir vielleicht an der Oberfläche so denken und abwägen können. Ich glaube, sich darauf zu verlassen, was wir innerlich wissen, funktioniert meistens ziemlich gut.
Also dann vielleicht weniger sozusagen das machen, was man soll, und mehr das machen, wo man was passt, also wo man die innere Rückmeldung hat vom inneren Organismus. Das
Genau.
interessiert, darauf habe ich Lust. Und
Genau. Ich glaube, wenn es innerlich stimmig ist, dann wird es auch richtig sein.
Ja, gibt es denn noch etwas, wo du sagst, diese Frage habe ich nicht gestellt, aber die würdest du gerne beantworten?
Ja, wir haben noch gar nicht so über den Forschungsteil größer gesprochen, ne?
Ja.
Also da ist mir, glaube ich, noch ganz wichtig, also wir hatten jetzt sehr viel von Raucherentwöhnung. Ich habe natürlich in der Praxis jetzt auch nicht nur Raucher, ich habe in der Praxis einfach die Leute, die halt so allgemein zu Therapien kommen. Das sind natürlich zwangsläufig viele Depressive, viele mit Angststörungen, einfach die Störungsbilder, die halt am häufigsten vorkommen. Und da ist es mir auch wiederum ganz wichtig, dass die Hypnotherapie da auch weiter im Forschungsbereich dranbleibt, weil ich glaube, die Hypnotherapie hat vieles ganz gut drauf, aber sie hat noch nicht genügend gute Studien. Das ist mir immer noch ein ganz großes Anliegen, auch wirklich belegen zu können, wie erfolgreich Hypnotherapie tatsächlich ist. Und da tun sich, glaube ich, auch manche Kollegen manchmal ein bisschen schwer, wenn man sagt, naja, für eine Studie, dann muss es standardisiert sein und wir lassen uns nicht in so ein Schema pressen. An der Stelle denke ich immer, man muss ein bisschen Kompromisse machen, dann natürlich auch etwas manualisiert arbeiten für so eine Studie, aber trotzdem sind da die Erfolgsquoten gut und man kann damit einfach auch, ja, die Hypnotherapie fördern und vielleicht auch irgendwann das hinkriegen, dass es dann tatsächlich ein Verfahren wird, was auch problemlos von Kassen bezahlt wird. Wobei bis dahin vermutlich noch einiges zu tun ist.
Wie ist da dein Eindruck, dein Erleben? Wie gut kommt ihr da voran mit den Studien? Also ist das mehr so über die Jahre, oder wie siehst du da den Fortschritt?
Also sicher über die Jahre, aber ich finde, wir kommen also gerade dank der MEG sehr gut voran, weil wie gesagt, wir hatten die große Depressionsstudie und die Angststudie läuft jetzt an. Da hoffe ich einfach auch, dass das noch weitergeht und wir haben da sehr hochwertige Studien, wirklich nach bestem Standard, die dann eben auch in Leitlinien eingehen können. Von daher, das ist auf jeden Fall auf einem guten Weg, aber sollten wir dranbleiben, ganz sicher.
An welchen Universitäten wird da in Deutschland zum Beispiel Forschungsarbeit über Hypnotherapie betrieben?
Naja, Tübingen hat jetzt einfach viel gemacht, auch im Bereich Raucherentwöhnung schon. Der Professor Batra ist praktisch der Kooperationspartner für die MEG. Und das läuft auch richtig, richtig gut, also ganz toll. Und sonst die Angelika Schlaub in Bielefeld macht natürlich ganz, ganz viel in dem Bereich. Ja, was ich auch interessant finde, Hypnotherapie im medizinischen Bereich, da hat der Ernel Hansen zum Beispiel viel gemacht, finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Hypnotherapie ist ja auch dann eben nicht nur formale Trancezustände, sondern eben auch ganz viel, wie kommuniziere ich eigentlich, was gebe ich für Suggestionen auch aus Versehen mit. Das finde ich gerade im medizinischen Bereich auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, weil da ja oft so hässliche Suggestionen mitgegeben werden, von wegen Patient ab in den Schockraum. Da habe ich immer gedacht, das gibt's doch gar nicht, dass man dem Patienten sowas antut, wo die eh schon geschockt sind, müssen sie auch noch in den Schockraum. Der sollte eigentlich dann doch lieber der wird wieder Gutraum heißen. Also den Bereich finde ich auch nochmal ganz wesentlich. Wenn man da wiederum auch mit offenen Augen rumläuft, fällt einem auch sehr viel auf, was noch nicht so toll läuft, wo man wirklich dran arbeiten könnte. Das fände ich auch nochmal was ganz, ganz Wichtiges. Ich glaube, da könnte man mit kleinen Veränderungen in der Wortwahl teilweise schon einen großen Effekt haben.
Ich war auch mal, ich hatte noch mal eine Punktion im Rückenmark, und der Arzt hat das angekündigt mit, weil ich war relativ entspannt, ich habe mir nicht so viel dabei gedacht, und er hat dann gesagt, Sie wirken noch entspannt, aber Sie müssen wissen, Sie müssen wissen, das ist so, als würde man da mit Hammer und Meißel reinbohren und reinstemmen. Und ich so, wow. Und
Ja, das
Gott sei
ist
Dank
schon.
Therapie, und habe mich dann davon auch abgegrenzt, von dem, was er gesagt hat, und konnte damit umgehen. So, das war auch definitiv ein Vorteil, dass ich da hypnotherapeutische
Ja.
Kommunikation schon so gekannt habe.
Ja, das kann einem dann was nützen, ja, aber für viele Patienten ist es sicher wirklich schwierig. Also ich hatte auch mal so ein Erlebnis mit meiner Schwiegermutter, die wurde von der Intensivstation in den OP gefahren und hier in der Uniklinik und dann hing da auf dem Weg im Flur so ein Poster von so einer Poster-Session und die Überschrift war Sterblichkeit. Und auch wenn dann da in der Unterschrift vielleicht steht, Sterblichkeit in dieser Klinik aufgrund dieser und jener Maßnahme so und so viel gesenkt, ist es einfach eine Scheißsuggestion an der Stelle für den, der gerade in OP geht. Und so jemand ist ja natürlich auch schon in so einer verletzlichen Situation, in der Regression eigentlich, wenn er da so flach liegt und lang gefahren wird. Und da geht es natürlich rein. Und da wäre ich wirklich überzeugt, würde man an so einer Stelle ein Plakat aufhängen, wo drauf steht Heilung oder wird wieder besser oder sowas. Das würde sicherlich einen Unterschied machen, bin ich ganz sicher. Aber auch sonst finde ich auch in anderen Bereichen, ich habe ja viel Kinder, das heißt, man hat viel Kontakt zu Lehrern. Auch da finde ich es interessant, was für Suggestionen gegeben werden. Also teilweise gibt es Naturtalente, die machen das ganz toll. Aber ich war auch schon mal beim Elternabend, wo die Lehrerin praktisch auf jede Frage geantwortet hat, na, da müssen Sie sich Sorgen machen, da müssen Sie sich keine Sorgen machen und da sollte man sich vielleicht ein bisschen Sorgen machen. Und alle Eltern sind sehr besorgt rausgelaufen und ich glaube, die Lehrerin, ja, die war auch sehr besorgt, die hat es sicher auch gut gemeint, hat sich wirklich Gedanken gemacht um die Kinder. Und zwar ein Anliegen, dass es gut läuft, sie war sicher engagiert, aber vermutlich wollte sie diese Suggestion eigentlich nicht wirklich mitgeben. Aber da finde ich auch wieder sehr spannend, einfach im Alltag zu gucken, wo begegnet mir Suggestion ständig auf die eine oder andere Art.
Und wie kann ich damit umgehen?
Genau. Interessant ist ja auch, du hast ja gemeint, so ja, du konntest dich so ein bisschen sozusagen gegen die Suggestion wehren. Aber mir geht es zum Beispiel bei diesem Elternabend so, ich bin schon irgendwie besorgt rausgelaufen. Ich habe zwar gemerkt, dass mir das jetzt gerade suggeriert wurde, aber eine gewisse Besorgnis konnte ich irgendwie trotzdem nicht abstreifen. Also, es ist schon, ja, spannend.
Ja, und da ging es mir schon auch ähnlich. Also das hat auch Energieaufwand gebraucht, dann, dass ich da die Suggestion sozusagen umlenken konnte. Und
Genau, ja. Ja, und
das
das ist
war, also
eigentlich
die hat
schade.
gewirkt im
Also,
ersten Moment. Die hat gewirkt.
ja.
Ja.
Genau, und ich denke, ein Arzt, der so eine Suggestion gibt, macht das sicherlich nicht in schlechter Absicht. Aber es ist schade, wenn der Patient dann seine Energie darauf verwenden muss, sozusagen die Suggestion des Arztes abzuschwächen. Und also gerade der Arnel Hansen hat da, finde ich, ja interessante Sachen dazu erarbeitet. So kleine Tipps, wie kann ich mit einer etwas anderen Formulierung einen großen Unterschied machen? Also sagt der Anästhesist, und jetzt setzen Sie die Maske auf und dann ist alles vorbei oder alles ist aus oder sowas. Ja. Dann ist es natürlich eine recht unangenehme Suggestion, sagt der Anästhesist, aber jetzt bekommen Sie die Maske auf und Sie werden süß träumen. Dann geht der Patient ganz anders rein.
Gibt es denn dazu Bücher oder Online-Links oder Videos vielleicht, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern zu diesem Thema empfehlen könntest?
Speziell zu dem medizinischen Bereich. Nee, da weiß ich jetzt konkret nichts. Müsste man den Arnie mal fragen.
Und prinzipiell Forschung und Hypnotherapie, wo findet man da im Internet oder in Büchern mehr? Also aktuelle Studien und Forschungen zur Hypnotherapie.
Weißt du was, jetzt habe ich dann jetzt, du hast zwischendurch gerade weg, ich habe nur die Hälfte der Frage gehört.
Also, wenn sich die Zuhörerinnen und Zuhörer für Hypnotherapie und Forschungsarbeiten interessieren, wo finden Sie da
Ah ja,
aktuelle
okay.
Arbeiten, Bücher, Links, Videos vielleicht?
Naja, der internationale Klassiker zur Hypnotherapie, wo eben auch entsprechende Studien aufgeführt sind, das ist eigentlich das dicke Buch von Rebensdorf und Peter, Hypnose in Psychotherapie, Psychosomatik und Medizin. Also ich würde sagen, das ist das, wo man, wie gesagt, auch im internationalen Vergleich sicher am meisten Interessantes findet.
Spannend, ach, auch im internationalen Vergleich.
Also das ist sicher auch internationales Standardwerk, ja.
Super, ja, dann ich habe sehr, sehr viel gelernt in unserem Gespräch, in unserem Interview und bedanke mich recht herzlich, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, gerne.